Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoss und Hopf. Mein Name ist Kira Schossenpur, mit dabei ist der Herr Hopf, Philipp Hopf, beim Heilfasten. Mein Lieber, wie geht's, wie steht's?
Gut, dass wir heute den Podcast zusammen drehen, lieber Kian, weil gestern hätte ich dich wahrscheinlich 10-mal angeschnauzt und gestern ging es mir wirklich, es war wirklich ekelhaft. Als ich aufgestanden bin, ich habe mich gefühlt wie ein kranker Mensch einfach. Ja, das war der dritte Tag des Fastens, da ist der Hochpunkt des Entgiftens, gerade Hirnentgiften. Ich hatte wirklich ekelhafte Kopfschmerzen, Nierenschmerzen. Meine Nieren haben mir wehgetan, meine Lebern haben geschmerzt, schon beim Aufstehen morgens. Ich habe geschwitzt und dann mit einer Dreckslaune zum Frühstück, wenn man so will. Beim Frühstück gibt es einfach nur eine klare Brühe. Runtergegangen und der erste Tageshälfte war.
Da müssen wir auf jeden Fall mal im Ausfall drüber sprechen. Also mich interessiert das nicht. Ich glaube, du musst einmal im ausführlich erklären, was du da genau machst. Aber bevor wir das machen, damit die Leute auch wissen, dass es nicht nur um dein Heilfasten geht, es geht heute in dem Podcast tatsächlich um Alice Weidel, Elon Musk, das Gespräch, das ja wirklich Schlagzeilen gebrochen hat und wo es sehr, sehr gespaltene Meinungen gab. Aber Philipp, bitte führ aus. Erklär einmal bitte ganz kurz, was genau ist das Heilfasten, was du da gerade ausführst?
Und wer warum sich dafür etwas länger interessiert, ich mache jeden Tag auf meinem Instagram-Kanal Philipp Hopf, mache ich so ein kleines 1,5-minütiges Video, wo ich das erkläre. Heilfasten im Endeffekt ganz simpel erklärt. Ich möchte den Zustand der Autophagie möglichst lange halten. Autophagie bedeutet, wenn der Körper seine eigenen Zellen verbrennt. Ja, also wir verbrennen ja durch Verdauung, das wird zu Energie gewandelt. Und wenn der Körper nichts mehr hat, wenn er auf nichts mehr zugreifen kann, weil ihm keine neue Nahrung zugeführt wird, weil du einfach leer bist und das über, bei mir jetzt dann, werden es dann insgesamt 14 Tage sein, dann fängt er an, seinen eigenen, wenn man so möchte, ich versuche das bildlich darzustellen, seinen eigenen Körper, Giftstoffe, Schlackestoffe, Krebszellen, abgestorbene Zellen, schlechte Zellen, die werden verbrannt, die sitzen sonst in uns drin, sitzen in unserem Darm drin und so bilden sich langfristig Zivilisationskrankheiten, oftmals eben Krebs durch Übersäuerung. Diese Übersäuerung wird bekämpft, weil ich in einen basischen Zustand komme. Ich nehme jeden Tag Basenpulver, mache unterschiedlichste Behandlungen. Ja, ganz simpel ausgedrückt, bis gestern ging es mir noch richtig scheiße.
Ein Body Reset.
Bis gestern ging es mir noch ziemlich, ziemlich schlecht. Gestern Nachmittag wurde es ein bisschen besser. Und ich hatte bis gestern Abend noch leichte Kopfschmerzen. Jetzt heute Morgen bin ich aufgewacht. Ich habe, wie gesagt, nichts gegessen, gar nichts. Mir geht es jetzt sehr, sehr gut. Ich kann klar denken. Es ist ein ganz, ganz anderer Zustand, den ich nur so beschreiben kann wie ein Mensch, der nicht mehr durch Hunger und, wie soll ich sagen, weltliche Dinge getrieben ist jetzt. Ja, ich hab keinen Hunger mehr. Ich habe vorher so einen Freund von mir, wollte mich ärgern und hat mir so ein Video geschickt mit so einem leckeren, brutzelnden Steak. Ja. Und dann dachte ich erst so, hey, du Arschloch. Aber nee, gar nicht. Es hat mich nicht mal hungrig gemacht. Es ist jetzt quasi, gerade bin ich in einem Zustand, wo mich das nicht mehr interessiert. Und deswegen, ich bin mal gespannt, wie das durch diesen Podcast läuft. Also ob Leute sagen, ich bin jetzt irgendwie anders drauf oder auch nicht. Ja, vielleicht rege ich mich auch wieder furchtbar auf. We will see.
Ich habe es, bevor die Leute fragen, noch nie gemacht. Ich habe noch nie Heilfasten gemacht. Ich faste oftmals den Tag über hinweg. Also trinke nur zum Beispiel Kaffee und verzögere das so ein bisschen, wann ich esse. Aber ja, ich habe es auch noch nie gemacht. Vielleicht irgendwann mal mit Philipp zusammen, wenn es dann erforderlich ist.
Ich werde es jedes Jahr jetzt mindestens einmal machen. Leute, ich kann das auch nur mitgeben.
Du kannst ja am Ende auch gerne berichten, das dauert jetzt noch ein bisschen, aber am Ende, wie wirklich der Zustand und die Verbesserung danach, die du wahrnimmst für dich in diesem Prozess ist. Und da muss man auch ganz klar sagen, das ist auch nicht für jeden was. Also ich kann mir vorstellen, Frauen, vor allem schwangere Frauen, sollten so etwas nicht machen.
Nee, natürlich nicht. Quatsch, die werden hier gar nicht aufgenommen.
Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, lass uns über das Thema sprechen. Alice Weidel, Elon Musk, Twitter Space, es war wie ein offenes Gespräch, dass der reichste Mann der Welt mit aktuell über 400 Milliarden Dollar Network, was ja wirklich absurd ist, wenn man die Zahlen nicht im Auge behält, es wird einfach nur immer mehr und immer mehr und immer mehr, mit der Kanzlerkandidatin der AfD, Alternative für Deutschland, geführt hat. Und Ich sag ganz ehrlich, der Grund, warum dieses Gespräch so ein großes Ding ist, es gibt eigentlich zwei Gründe. Der erste Grund, und das ist für mich auch der relevanteste Grund und was ich auch hier ganz klar hervorgehoben habe, worauf man sich hier eigentlich stürzen sollte und nicht darauf, dass es jetzt mit dieser Person und nicht mit der aus meiner Lieblingspartei oder deiner Lieblingspartei oder der Lieblingspartei von meiner Oma passiert ist, sondern erstens, hier wurde wirklich auf internationaler Ebene mit dem reichsten Mann des Planeten ein Gespräch über die Probleme, die Deutschland aktuell hat, geführt. Und ich finde gut, dass Aufmerksamkeit auf internationaler Ebene auf die Probleme, die wir in Deutschland haben, gebracht wird. Das finde ich erstmal grundsätzlich gut und dafür ganz klar ein Dankeschön an Elon Musk, der sich das vornimmt. Natürlich hat er auch Interessen mit der Gigafactory in Berlin, Deutschland, das vergessen auch viele, Deutschland, ich erwähne das immer wieder, drittgrößtes Land der Welt nach BIP, Europa ist eigentlich Deutschland. Das heißt, klar hat da auch der reichste Mann der Welt wirtschaftliche Interessen. Aber am Ende zählt ja das Resultat. Und das Resultat ist, dass die Menschen aufmerksam werden, was eigentlich schief läuft in Deutschland. Das andere Phänomen, um das es sich hierbei gehandelt hat, ist, dass man kann schon wirklich sagen, sehr, sehr viele Menschen, bei denen man denken würde, die haben genug Bildung, um zu verstehen, was demokratische Grundwerte sind, sich dagegen ausgesprochen haben, im Vorhinein dieses Gespräch zu zensieren, es nicht stattfinden zu lassen. 150 EU-Beamte, die das mit angeschaut haben und dokumentiert haben, dass da keine verfassungsfeindlichen oder demokratiefeindlichen oder falschen Sachen vielleicht erwähnt werden, obwohl sich einfach nur zwei Menschen, und es sind am Ende wirklich auch nur zwei Menschen, öffentlich über Deutschland unterhalten. Und das ist ein Punkt, Philipp, den will ich, bevor wir auf dieses Gespräch eingehen, bevor wir auf die Punkte eingehen, ganz kurz einmal meine Meinung einbringen. Ich finde, es ist lächerlich, in was für einem Zustand sind wir gelangt und an was für einem Punkt sind wir, dass es überhaupt offen zur Debatte steht, Leute zu canceln oder Gespräche nicht öffentlich stattfinden zu lassen, weil man die Meinung der Personen in diesem Gespräch nicht unterstützt oder mit diesem Begriff, der jetzt wirklich so inflationär genutzt wird von der EU, dass es schon ein Meme wird, Desinformation zu bewerfen. In einer Demokratie, unter einer rechtsstaatlichen Verfassung, besteht erstens Paragraph 5 Grundgesetz, das Recht darauf, eine freie Meinungsäußerung zu haben. Und zweitens sollte der öffentliche Diskurs existieren, dahingehend, dass sich Menschen das anschauen können, egal was der Inhalt ist, ob er falsch ist, korrekt ist, wie auch immer man ihn beurteilen will, und selber sich eine Meinung zu bilden. Darum geht es ja bei Demokratie und nicht darum zu sagen, weil Grund XY sollte das gar nicht erst ausgestrahlt werden, weil man dann eben, und das habe ich auch so auf Twitter geschrieben, genau in die Nähe jener autoritärer Systeme kommt, die die EU und Deutschland ja gerne immer so kritisieren, wenn man sagt, nein, die Leute, die dürfen gar nicht erst reden, weil unsere Bürger, die sind nicht in der Lage, selber zu denken. Gut, jetzt habe ich viel geredet, Philipp.
Es ist ein gutes Statement gewesen. Ich stimme dir da per se auch zu. Ich denke, das wissen die meisten Leute, wie wir darüber denken. Das ist eine sehr libertäre Denkweise. Libertär ist das, was man als freidenkend, freigeistig bezeichnet. Ja? Wenig Macht beim Staat, viel Macht bei den Bürgern und damit auch viel Verantwortung beim einzelnen Individuum, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Nicht Vater Staat, der für uns alles beherrscht, alles entscheidet, wie ein General über uns die Befehle ausgibt. So sehen das ja die aktuellen Demokraten sehr gerne, die sich als die Gralshüter der Demokratie bezeichnen, die aber sehr autoritär auftreten und das immer in immer stärkerem Maße. Und jetzt schauen wir uns doch mal die Stimmen an. Wir haben Kians Stimme gerade gehört, aber das sehen viele Politiker aktuell ganz anders. Die sind schäumend vor Wut. Illegale Spende. Die Bundesverwaltung prüft, ob Elon Musk durch ein Live-Gespräch mit Alice Weidel der AfD einen Vorteil verschafft. Habeck fordert, die X-Algorithmen offen zu legen. Also er tut damit andeuten, dass quasi die Algorithmen manipuliert sein könnten, damit dieses Gespräch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Wenn ich dazu meine bescheidene Meinung geben darf, ich glaube, da muss man keinen Algorithmus ändern, sondern es ist extrem. Ich war hier dabei bei einem Livestream zum Zeitpunkt der Übertragung des Interviews und das wurde simultan ins Deutsche übersetzt. Zehntausende Menschen saßen da und haben das zugehört. Warum? Weil sie Interesse daran haben, das zu hören. Und ich weiß nicht, ob man da manipulieren muss. Aber lesen wir mal weiter. Die Organisation Lobby Control hatte diesen Vorwurf erhoben. Zitat: Nach Elon Musks Einmischung in den Bundeswahlkampf mit einem Meinungsbeitrag in der Tageszeitung Die Welt. Ihr habt gewusst, wir haben in unserem Podcast Hoss und Hopf darüber berichtet. Und über seine Nachrichtenplattform X fordert Lobby Control Konsequenzen bei dem angekündigten Gespräch zwischen der AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Elon Musk auf X am 9. Januar könnte es sich um eine illegale Parteispende handeln. Also quasi ohne nicht Geld. In monetärer Form, nicht, dass er Geld übergibt, sondern mit den Worten, die sie austauschen, spendet er dann quasi warme Worte für die Partei.
Ja, nicht nur das, es gab auch beispielsweise Stimmen aus der EU. Wie am 6. Januar, Zitat, letzte Woche schickte der deutsche Europaabgeordnete Damian Boselager, Volt Grüne, einen offenen Brief an die für Technologie zuständige EU-Vizepräsidentin Henna Virkkunen, in dem er seine Besorgnis darüber zum Ausdruck brachte, dass Musk seine eigenen Beiträge pusht und möglicherweise die DSA-Regeln missachtet. Diese Bedenken wurden am Montag vom norwegischen Premierminister Jonas Gahr Støre geteilt. Also okay, da gibt es Besorgnis darüber, dass Elon Musk seine Plattform benutzt, um seine eigenen Beiträge zu pushen. Das sagt auch der ehemalige DSA-Chef Thierry Breton, der als Kommissar mehrere Auseinandersetzungen mit Musk hatte. Wir erinnern uns daran, aber man muss sagen, er ist Ex-Kommissar an dieser Stelle. Der ging auch dabei auf Bedenken ein. Er sagt, das Interview würde Weidel einen erheblichen und wertvollen Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten verschaffen. Laut dem Sprecher der Kommission muss X als Social-Media-Plattform und nicht als Rundfunkveranstalter jedoch nicht allen Parteien die gleiche Sendezeit einräumen. Wir wollen, dass der Eigentümer der Plattform und der Plattformanbieter sicherstellen, dass die Plattform nicht missbraucht oder bevorzugt behandelt wird. Nach dem DSA könnte X mit einer Geldstrafe von bis zu 6% seines weltweiten Umsatzes belegt werden. Und zu Breton steht auch in der Frankfurter Rundschau, in einem Interview mit dem Guardian sagt er, jetzt, weil ich Frau Weidel einen Brief geschickt habe, sagt er, Musk, die EU, wolle die Menschen daran hindern, ein Gespräch zu führen. In diesem Zusammenhang würden nun die Informationen verdreht werden. Auf die Frage, ob Musk lüge, sagte Breton, er lügt wie verrückt. Da muss man sich selber dann entscheiden, welche Seite man glaubt, aber ich finde dieses Algorithmus-Thema, um nur mal kurz darauf einzugehen, illegale Spende, der Algorithmus ist manipuliert. Ist nicht X die Plattform, die ihren Algorithmus tatsächlich sogar öffentlich Open Source zur Verfügung gestellt hat? Und eine andere Sache ist, Elon Musk ist zwar der Besitzer von X, aber er hatte auch schon, bevor er X oder Twitter übernommen hat, ein öffentliches Profil mit, ich glaube, 100 Millionen Followern und hatte davor schon eine enorme Reichweite. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass seine Reichweite, und ich benutze die Plattform schon seit Jahren, wirklich fast schon, ich würde sagen, fast schon 10 Jahre, dass sich seine Reichweite jetzt enorm oder drastisch erhöht hat, wenn nicht sogar eher umgekehrt, weil er jetzt so viel postet. Früher, wenn er was gepostet hat, auch damals während des Bullruns 2020, dann haben das wirklich 50 Millionen Leute gesehen. Jetzt aktuell, weil er einfach so viel am Tag postet, hat er teilweise Tweets, die auch nur vielleicht 1 Million, 2 Millionen, 5 Millionen Leute sehen, sind trotzdem noch natürlich viele Leute, aber am Ende des Tages, auch wenn ihm die Plattform gehört, wenn das unter einem fairen Ausmaß passiert, er auch einfach nur ein Mensch ist, der eine Meinung äußert, natürlich vorausgesetzt, dass er nicht den Algorithmus manipuliert, um seine Reichweite zu boosten, wovon ich jetzt mal hier nicht ausgehe, weil der Algorithmus, wie gesagt, öffentlich ist, dann sollte doch jeder Mensch seine Meinung äußern können und das öffentlich. Und dann sollte man auch das Recht haben, wenn man mit dem Gesagten eben nicht zustimmt, einfach eine Gegenmeinung zu äußern oder Gegenargumente zu bringen. Das ist ja offener Diskurs. Das ist ein Grundpfeiler einer funktionierenden Demokratie, dass es ermöglicht auch, Ideen, die konträr sind zu dem, was das öffentliche Bild aktuell ist, diese zu äußern, dann können sie öffentlich diskutiert werden. Und das, was dann am Ende diese Diskussion überlebt, mit Fakten, mit Logik, mit Rationalität, das wird dann so von der Mehrheit übernommen. Nicht einfach nur das, was eine Person sagt und auch nicht nur das, was vom Meinungsspektrum erlaubt ist. Wenn wir anfangen, den Meinungsspektrum und Korridor zu reduzieren, dann zensieren wir die Menschen und sagen ihnen quasi, hey, es ist nicht okay, dass du Dinge sagst, weil du darfst ja auch gar nicht erst denken. Und wo landen wir dann da?
Ja, also wenn wir uns mal, ich finde die schockierendste, das kann man schon so sagen, also für manche Leute wird es schockierend sein, ich beschäftige mich schon länger mit Thierry Breton, für mich ist es nicht schockierend, sondern es offenbart nur seine absolute Verachtung für Demokratie. Wir blenden jetzt gerade mal das aktuelle Interview ein, das geht nur 15 Sekunden.
Gardons notre sang-froid et faisons appliquer nos lois en Europe lorsque celles-ci risquent d'être circonvenues et que elles peuvent, et si on ne les applique pas, conduire effectivement à des interférences. On l'a fait en Roumanie, il faudra évidemment le faire si c'est nécessaire en Allemagne.
Der ehemalige europäische Kommissar Thierry Breton gibt zu, dass sie bereit sind, die Wahlen in Deutschland zu annullieren, so wie sie es mit Rumänien getan haben. Ihr habt doch erst mitbekommen, die Wahlen in Rumänien, da gab es einen rechtmäßig gewählten Präsidenten. Das hat der EU nicht gefallen, weil er so anti-EU war. Der hatte sich damals schon gegen die Impfung ausgesprochen, gegen die Maßnahmen ausgesprochen und so weiter. Der kam an die Macht in Rumänien und dann gab es mehr oder weniger einen Coup. Da hat die EU gesagt, wir haben nichts damit zu tun. Thierry Breton gibt hier zu, er sagt das in diesem Interview, er sagt, wir sind dafür verantwortlich, dass die Wahlen in Rumänien annulliert wurden. Also sprich, wenn jemand gewählt werden sollte, den wir nicht wollen, dann beenden wir die Wahl. Das ist quasi wie eine Allmachtsdiktatur, eine europäische Diktatur, die sagt, die Länder, wo es uns passt, wer gerade dran ist, da lassen wir die Politik dran, das sind quasi unsere Leute, die eingesetzt worden sind. Aber wenn andere dran kommen, dann nicht. Und er sagt hier, we are ready to cancel the elections in Germany. Wir sind bereit, die Wahlen in Deutschland zu annullieren, nichtig zu machen, sollten Parteien dran kommen oder eine Partei, die wir so nicht wollen. Ich finde, das ist schon, das zeigt.
Das ist das Antidemokratischste, was sein kann.
Krasser geht es gar nicht mehr.
Und das Verrückteste.
Wenn es uns passt, wenn es unser Kandidat ist, lassen wir ihn dran. Wenn nicht, dann werden wir die Wahl wählen.
Das Verrückteste ist, dass der Typ ja nicht mal selber demokratisch gewählt wurde. Also dieser Thierry Breton wurde von niemandem gewählt, sondern der wurde da platziert.
Deswegen kann er es auch nicht nachvollziehen. Ja? Absolut. Deswegen, das sind schon ganz, ganz, ganz krasse Sachen. Und Leute, schreibt es selber mal rein. Ich hoffe immer, dass wir ein paar Leute damit einen, ich möchte nicht sagen aufwecken, aber einen anderen Horizont geben können. Dass gerade die Menschen, die am lautesten rufen, unsere Demokratie sei in Gefahr, die am lautesten rufen, dass sie die Feinde der Demokratie bekämpfen müssen, die, die es euch sagen, sind die Feinde der Demokratie. Es sind nicht die, denen sie es vorwerfen. Das ist der alte Spruch, werfe deinem Gegner immer genau das vor, was du selbst vorhast, um die herumstehenden Leute zu verwirren. Ja, man ruft ganz laut, da drüben sind sie die Demokratiefeinde, während man selbst in diesem Moment die Demokratie immer weiter abbaut und abschaffen möchte. Und ich denke, das sieht man hier und man sieht es auch an den Reaktionen der Presse, wie sie abgehen. Weil tun wir uns doch mal hier gar keine Illusion an. Es gibt ständige Eingriffe und Wahlmanipulationen nach dem Vorbild, wie es hier erklärt wird, ständig in Deutschland, ja, ständig von deutschen Politikern. Ich möchte mir gerade mal hier die österreichische Allzweckwaffe Gerald Grosch anhören. Wir blenden es gerade mal ein, was er dazu sagt, zu ständiger deutscher Einmischung in andere Wahlen. Ja, ihr habt es hier gehört. Wir sprechen von Bill Gates, der nach Deutschland kommt, völlig normal. George Soros, der hier in Deutschland Parteien finanziert, völlig normal, sagt kein Mensch was dagegen. Ja? Seehofer, der sich in andere Wahlen einmischt, sagt, man solle nicht Le Pen wählen, man solle lieber Macron wählen, völlig normal. Das ist genau das, was Elon Musk auch gemacht hat. Da kräht keine Sau, kein Hahn danach. Ist völlig in Ordnung, wenn die das machen. Aber wenn es darum geht, dass jetzt ein Tech-Milliardär, wie die anderen Tech-Milliardäre, Bill Gates ist ja auch ein Tech-Multimilliardär, juckt keine Sau, wie der massiv auch auf die deutsche Medienlandschaft eingreift. Ne? Er zahlt ja viele große Medienhäuser.
Spiegel beispielsweise, der Spiegel, für die es nicht wissen, hat auch Spenden von der Bill Gates Foundation bekommen.
Absolut, das ist direkte Manipulation der Medien. Interessiert diese Medien das nicht? Nein, nein, nein. Wessen Brot ich esse, das Lied ich sing. Ja? Da sind sie alle ruhig, sie sind nämlich selber alle manipuliert. Nur weil jetzt eine andere Macht reinkommt, weil jetzt eine andere Agenda reinkommt, die das beenden möchte, die bisherigen Machtspieler. Jetzt werden sie alle laut. Oh, das geht überhaupt nicht. Das ist ein Riesenskandal, während sie selbst ständig und die ganze Zeit manipulieren.
Das Wichtigste, der Kern, bevor wir noch einmal jetzt zu den Aussagen kommen, und das ist das, was ich am kritischsten hier sehe und was ich finde, was das super aufgezeigt hat, weil es einem wirklich zeigt, wer wirklich unwählbar ist. Ich finde, Menschen und Politiker sind unwählbar, die darauf zeigen und sagen, so etwas sollte gar nicht erst ausgestrahlt oder gezeigt werden. Warum? Weil selbst wenn es falsch ist, selbst wenn man dem widerspricht, dann sollte man doch auch in der Lage sein, dem öffentlich zu widersprechen. Und dann kann man ja dadurch, wenn der Gegner oder Feind oder die Gegenseite so falsche Sachen und dumme Sachen sagt, kann man sie doch auseinandernehmen, die Leute für sich gewinnen, von dem Richtigen überzeugen. Also so besser geht's ja nicht. Es wird ja nicht einseitig einfach gezeigt. Es gibt ja Medien, eine offene Plattform, man kann posten, es gibt YouTube, man kann wir haben die ganzen vom ÖRR finanzierten Medien, die ganz, ganz teilweise auch, das ist wirklich absurd, was wirklich von deutschen Steuerzahlern bezahlt wird, was gar nichts mehr mit Journalismus hat. Ich kann mal hier ein Beispiel einblenden. Wir sehen jetzt hier eingeblendet vom ARD, da steht Folgendes: President Elon Musk, rich, right, radical. Und dann steht einfach dazu, also der ARD sagt, Elon Musk sei ein rechtsextremer Egomane mit antisemitischen, rassistischen und frauenfeindlichen Ansichten, der eine tiefe Verachtung für die Wahrheit zeigt. Also ob das noch was mit Journalismus zu tun hat, jemanden so zu bezeichnen und es als die reine Wahrheit darzustellen und das auch noch bezahlt und finanziert von Steuerzahlern, das weiß ich nicht, das sehe ich nicht so, das soll ja jeder für sich selber entscheiden.
Und Kian, wenn ich kurz sagen darf, und der im engen Kontakt steht mit Benjamin Netanyahu, dem Präsidenten von Israel, der ihn getroffen hat, der mit ihm auf Reisen gegangen ist, ja. Also, wie dreist und verblödet seid ihr, dass jemand, der so eng in Kontakt steht mit Juden, der so eng mit diesen zusammenarbeitet, diesen gleichzeitig als Antisemiten zu bezeichnen. Ich meine, versucht doch, die Lügen auszuwählen, die einen Funken Wahrheit noch haben. Ihr könntet zum Beispiel irgendwie sagen, der ist krass drogenabhängig, ja, weil der nimmt ja gerne mal LSD und so, da ist ein Fünkchen Wahrheit dabei, dann kannst du das noch irgendwie aufbauschen. Aber solche Dinge, immer das gleiche, rechtsradikal, Antisemit, das ist lachhaft. Der wird von sehr vielen, sehr reichen Semiten in den USA unterstützt. Wie kann er also gleichzeitig ein Antisemit sein? Das ist blödsinnig.
Er hat sich auch sogar im Gespräch mit Alice Weidel für einen unabhängigen Staat Israel ausgesprochen.
Absolut,
und sie sogar
richtig.
Gefragt direkt, ob sie das korrekt, gut findet. Aber korrekt. Wie auch immer, ein anderes Beispiel hier, ZDF, absolut, ZDF heute. Da sieht man, wie subtil auch dieses Framing. Und da geht es einfach nur darum, dass so in eine Richtung gut oder schlecht dastehen zu lassen, hat eigentlich nichts mit Journalismus zu tun. Das müsste neutral sein, vor allem, wenn es von Steuerzahlern finanziert ist. Und zwar sehen wir hier, auf dem Thumbnail steht von ZDF heute, kommt jetzt die Bro-Ligarchie mit Elon Musk, Mark Zuckerberg und Jeff Bezos, was auch immer er damit zu tun hat, er hat einfach nur viel Geld. Und als Titel steht, wie Trump Tech-Milliardäre auf Linie bringt, Zuckerberg schafft Meta-Faktencheck ein. Und da geht es halt darum, dass Zuckerberg jetzt gesagt hat, nachdem jetzt Trump gewählt wurde, hey, er möchte die Faktenchecker, die es ja auf Meta, also Facebook gab, abschaffen und nicht komplett abschaffen, sondern ersetzen mit einem besseren System, mit Community Notes. Bei Community Notes hast du auch Faktenchecker, aber die Faktenchecker sind eine Schwarmintelligenz an Community, die up- und downvoten können. Das heißt, es kann auch eine Gegenseite geben und nicht nur ein Team und eine Person, die einfach nur eine Sache sagen kann. Und dann ist das so und dann muss es gesperrt werden. Und ich finde das krass. Ich finde krass, dass hier beispielsweise Bro-Oligarchie verwendet wird als Begriff. Oligarchie als Begriff impliziert einfach autoritäre Macht, Korruption. Und dann den in diesem Zusammenhang zu bringen, obwohl dieses Update, ich nenne es wirklich einfach Update von Meta, weil es halt wirklich auch ein Update oder Upgrade ist, weil es noch besser Desinformationen bekämpft, dann so quasi bezeichnet wird, als würde es, weil es dann wahrscheinlich nicht mehr die freundlich gesinnten Faktenchecker sind, die dann die Fakten nur so darstellen, wie man es gerne dargestellt haben möchte, dann dargestellt, als würde Trump die irgendwie hin und her zerren und es ist alles sehr autoritär und hat nichts mehr mit der Wahrheit zu tun. Und das ist halt, wie gesagt, krass, weil es vom ZDF kommt und nicht von irgendeinem privat finanzierten Hust, Hust, Stern, Spiegel oder sonst was, der dann von der Bill Gates Melinda Foundation eventuell Millionen Spenden kriegt. Das kann man ja alles öffentlich einsehen, ob es stimmt oder nicht. Könnt ihr selber nachschauen, ist ja alles öffentlich einsehbar. Das ist krass, das ist einfach krass.
Absolut. Ich möchte hier mal noch zwei kleine Beispiele nennen, nur um mal zu zeigen, für die Leute, es gibt ja sicher auch Leute, die schauen hier zu und die finden das sehr kritisch und die sind hin und her gerissen, was sie davon halten sollen. Und die sagen, ja doch, das ist so, der Musk beeinflusst die Wahlen. Okay, lassen wir das mal so. Musk beeinflusst die Wahlen und positioniert sich pro AfD. Das tut er. Er positioniert sich ganz klar pro AfD. Ich zeige euch jetzt mal hier kurz zwei Bilder. Berliner Morgenpost, 28.01.2013. SPD holt sich Hilfe von Microsoft-Gründer Bill Gates. Microsoft-Gründer Bill Gates, ein Tech-Multimilliardär, auch lange Zeit reichster Mann der Welt. Die lösen sich ja immer wieder ab. Und die SPD holt sich Hilfe von ihm. Das ist doch ganz klar Wahlmanipulation. Da müsste es doch Aufstände geben. Nehmen wir das nächste hier. Musk empfiehlt die AfD. Ihr kennt es hier. Da kommt der große Aufschrei. Friedrich Merz postet, der Wahlaufruf von Elon Musk ist übergriffig und anmaßend. Okay, kann er sagen. Völlig in Ordnung. Freie Meinungsäußerung. Merz empfiehlt die USR, also damit ist Rumänien gemeint. Noch ein weiterer Post von ihm: Rumänien gehört zu Europa, es ist ein wichtiger Teil von Europa. Stimmen Sie für Rechtsstaatlichkeit, für Demokratie, für Meinungsfreiheit, für unseren European Way of Life. Stimmen Sie für die proeuropäische Kandidatin Elena Lasconi. Was er hier jetzt macht, ist 1:1 exakt das Gleiche, wie Elon Musk bei der AfD gemacht hat. Elon Musk sagt, die AfD ist alternativlos in Deutschland, die einzige Partei, die Deutschland retten kann. Er mischt sich in den rumänischen Wahlkampf ein und sagt, wählen Sie, also er spricht die Wähler direkt an und sagt, wählen Sie die Kandidatin, die wir wollen, weil sie den scheinbar den European Way of Life vertritt, Elena Lasconi. So, das ist exakt das Gleiche, nur dass es überhaupt gar keinen Aufschrei gab. Null. Ich möchte damit den Leuten nur zeigen, ihr müsst erkennen, was hier für ein Spiel gespielt wird. Es ist ganz einseitig betrachtet, wenn es der macht, den wir nicht leiden können, weil das eine Partei ist, die uns mehr oder weniger abschaffen möchte, die da der Gegenentwurf ist zu all dem, was wir in diesem Land angerichtet haben, dann ist da der Aufschrei riesig groß, dann knallen bei allen die Leitungen durch, dann ist es so, wie wenn der Weltuntergang kommt. Wenn sie es selber machen, dann redet man nicht mal drüber, ist völlig normal, völlig egal,
kein Problem. Ist auch, dass beispielsweise so Politiker wie Robert Habeck vorher Musk aufgefordert haben, X soll offenlegen, wie und welche Technologie bei der Übertragung des Gesprächs genutzt wird. Mit der Frage, sind die Algorithmen so ausgerichtet, dass es einen einseitigen Vorteil für bestimmte Inhalte gibt, in diesem Fall die der AfD oder von Elon Musk und der AfD, dann sagt Habeck, wäre dies der Fall, lege der Verdacht einer illegalen Parteifinanzierung nahe. Jetzt ist das Interessante, das Gespräch hatte ungefähr, ich habe es selber auf Twitter mitbeobachtet, 200.000 Hörer, was für Twitter oder für X oder selbst für Elons Profil mit diesen Hunderten von Millionen Followern nicht wirklich viel ist. Aber, und daran sieht man ja das Interesse der Menschen auf YouTube, gab es alleine Livestreams, die, so wie ich das verstanden habe, insgesamt zusammen 1 Million Live-Personen gehört haben. Also nur auf YouTube, einer Plattform, mit der Elon nichts zu tun hat, wo keine Algorithmen manipuliert sind. Das heißt, es gibt ein Gespräch zwischen zwei Menschen, bei dem öffentliches Interesse besteht. Und unsere Politiker, die sich ja für die Demokratie einsetzen, wir erinnern uns an das Coverbild von Robert Habeck, wo er sagt, Finger weg von unserer Demokratie. In einer Demokratie ist, wie gesagt, offener Diskurs, vor allem wenn er die Menschen interessiert, von Relevanz. Das heißt, dieses, ja, Elon Musk inszeniert das und pusht das Fake mit dem Algorithmus, die Leute wollen das gar nicht sehen und er will da irgendwas aufzwingen, stimmt gar nicht. Die Reichweite war viel stärker außerhalb von X und die Leute haben sich dafür interessiert zu hören, was er da mit ihr bespricht. Und das gehört zur Demokratie dazu. Und es gehört aber auch genauso dazu, das kritisieren zu dürfen. Bin ich ganz klipp und klar der Meinung. Und es ist sehr simpel. Man kann ein Gedankenbeispiel ausführen. Egal welcher Meinung man ist, ob man sagt, das, was dort gesagt wurde, stimmt. Elon Musk hat recht, Elon Musk hat nicht recht. Guckt euch an, welche Personen sich dafür einsetzen, dass das andere gar nicht erst ausgesprochen wird und welche Personen sagen, hey, kritisier's doch öffentlich. Nenn doch deine Gegenargumente. Sie sollten auch ausgetragen werden. Da merkt man dann, wer interessiert sich für Freiheit und wer interessiert sich für Wahrheit und wer ist eigentlich nur dafür da, hey, lass uns das mal vorweglassen, weil wenn das gesagt wird, dann schadet uns das. Und es geht gar nicht darum, was die Menschen wollen, die Bürger in einer Demokratie.
Ja, ganz richtig. Und ich würde sagen, wir widmen uns jetzt direkt mal den Aussagen. Wir werden es so machen wie das letzte Mal, wo wir über das Weltinterview gesprochen haben mit der Gegendarstellung. Wir lassen alle Positionen zu Wort kommen. Pro, Contra und was haben dann die Medien darüber gesagt? Kommen wir jetzt mal direkt zu Aussagen von Alice Weidel, die Parteivertreterin der AfD, die ja in einer homophoben, rassistischen Partei den Vorstand hat, während sie selbst eine lesbische Frau hat, die wiederum mit einer farbigen Frau verheiratet ist. Ist schon sehr interessant, wie sowas zusammengeht, aber wir nehmen das Ganze jetzt mal und gehen auf die Kernaussagen ein. Also Kernaussagen waren zum Beispiel Angela Merkel, war die erste grüne Kanzlerin, sagte sie, und hat Deutschland zerstört durch unbegrenzte und illegale Migration und durch das Ebnen des Weges für grüne Energien, durch die Abschaltung der Atomkraftwerke. Ein Industrieland wie Deutschland lässt sich nicht nur mit Wind- und Sonnenenergie führen. Ich denke grundsätzlich einmal, per se nehmen wir die Realität einfach nur. Wir sehen aktuell, wie es um die deutsche Wirtschaft steht und wir sehen, dass die Atomkraftwerke abgeschafft worden sind. Das ist unter Angela Merkel, ne? Wohlgemerkt, das war nicht unter der Ampel. Die Ampel hat es nur fortgeführt. Sie hätte es ja noch stoppen können, wenn sie wollten. Wollten sie aber nicht. Sie haben es fortgeführt, sämtliche Atomkraftwerke abgestellt. Wir beziehen jetzt gleichzeitig den viel teureren Atomstrom, also den Strom, den wir eigentlich bei uns abgestellt haben, aus dem Ausland, beispielsweise aus Frankreich, aus Polen, aus Tschechien, über der Grenze, überall sind nach wie vor Atomkraftwerke, nur in Deutschland nicht mehr. Und wir kaufen es hinzu, das heißt, wir belasten uns weiter. Wir erheben nachher die Kostenbelastung für das eigene Volk noch weiter, weil eben alles immer teurer wird, weil wir die Dinger, die wir vorher selbst produziert haben, also Strom aus dem eigenen Land, so nicht mehr machen durch günstigen Atomstrom, sondern meinen, es geht durch Wind- und Sonnenenergie, was ja in Ordnung ist, Wind- und Sonnenenergie zu nutzen. Ich habe damit kein Problem. Aber eine Industrienation kannst du nicht nur mit Wind- und Sonnenenergie, was Flatterstrom ist, er ist nicht zuverlässig, er kommt nicht immer gleichmäßig raus, kannst du, und das sehen wir faktisch jetzt, weil wir von außerhalb hinzukaufen müssen, kannst du das nicht machen. Der Beweis wäre es, dass es nicht stimmt, wenn wir keinen Strom mehr extern dazukaufen müssten. Dann könnte man argumentieren, ihr seht ja, das ist alles Blödsinn, was die Schwobler da sagen, Atomstrom brauchen wir nicht, aber Fakt ist, wir kaufen große Mengen an Atomstrom und wir produzieren noch größere Mengen Strom durch Kohlekraftwerke, was wiederum die Umwelt massiv verpestet. Aber da redet ja wiederum kein Grüner darüber, denn sie selbst sind dafür verantwortlich. Habeck selbst durch seine Entscheidungen ist dafür verantwortlich, dass unsere Kohlekraftwerke auf 100% Leistung aktuell laufen. Das heißt, die Umwelt wird massiv verpestet, nur dass wir für unsere Industrie weiterhin Strom generieren können. Das ist also eine ihrer Aussagen gewesen. Kian, vielleicht willst du gerade mal weitermachen.
Zum Thema Atomkraftwerke muss man halt auch bemerken, dass Atomkraft ja grundsätzlich CO2-neutral ist. Und es stimmt, dass andere EU-Länder auch teilweise kein Atomkraftwerk haben, aber die, die wirtschaftlich relativ stark sind und vom BIP höher sind, haben, soweit ich das weiß, alle noch teilweise Atomkraftwerke. Genau aus diesem Punkt eben, weil ja Atomkraft CO2-neutral ist und weil es damit ja auch, wenn es technisch präzise umgesetzt wird, die Error Rate, also die Problemrate nicht so hoch ist. Und in einem Land in Deutschland, wo Engineering, also Maschinenbau, technische Präzision sehr, sehr gut geschrieben wird und hochgeschrieben wird, wo die Gefahr für solche Notfälle eher gering ist im Vergleich zu anderen Ländern, hätte man das ja ruhig noch anlassen können, damit man eben nicht in die Situation gerät, dass man plötzlich seiner eigenen Wirtschaft schadet mit teurem Strom aus dem Ausland. Das wurde trotzdem so umgesetzt und das ist ein kritisierfähiger Punkt an sich erstmal. Und ich würde sagen, schauen wir uns den nächsten Punkt an. Weidel hat als nächstes dann erzählt, dass Deutschland sehr abhängig zu diesem Zeitpunkt von russischem Gas war und eben genau dann in dieser Situation zusätzlich das letzte Atomkraftwerk abzuschalten, entweder sich auf Dummheit zurückführen lässt oder darauf, dass man sein Land hasst. Und in diesem Moment haben dann ja beide gelacht und sich gefragt, hey, was ist es? Ist es Dummheit oder hasst man sein Land? Und Elon hat gesagt, er glaubt, es ist eher auf Dummheit zurückzuführen. Und hier muss man zu sagen, hier, wir können es mal einblenden, Bundeszentrale für politische Bildung, Gasversorgung Deutschland 2022, das stimmt. Ihr seht, Russland war hier der größte Lieferant von Gas, was ja bedeutet, dass damit die Wirtschaft, Industrie, Arbeitsplätze davon abhängig sind, wenn man nicht eine Lösung hat, die zu gleichen Kostenpunkt umsetzbar ist. Das große Warum ist halt hier an dieser Stelle da. Warum? Warum macht man das? Will man das irgendwie extra zerstören oder hat man es nicht ganz verstanden? Oder hatte man irgendwie eine optimistische andere Lösung oder hat man gar nicht damit gerechnet? Aber man muss ja als Politiker wirklich kompetent sein und man hat ja die Verantwortung von Bürgern und der Wirtschaft dieses Landes und damit auch den Arbeitsplätzen der Menschen und dem Wohlgehen dieser Menschen. Da muss man doch, wenn man so eine Entscheidung trifft, auch an eine Fallback-Lösung arbeiten oder denken an einen Hedge, an was, wenn plötzlich dann Russland nicht mehr da ist? Was können wir dann machen? Können wir da irgendwie was machen? Oder sollten wir sie dann vielleicht nicht so sanktionieren, dass wir uns selber schaden? Also man muss ja irgendwie noch sich für das Wohlbefinden und das Wohlergehen der Bürger in seinem Land einsetzen und das in seinem Kopf haben vorher, oder Philipp?
Ich habe gesagt, die sind alles komplett verblödet. Die sind teilweise auch verblödet, aber das erstens mal in einem Land, in dem man sich für seine eigene Flagge schämt, dann kann man schon auch von Hass aufs eigene Land sprechen. In einem Land, in dem die politische Linke Deutschland verrecke und Deutschland du mieses Stück Scheiße skandiert, beispielsweise eine Claudia Roth von den Grünen dabei ist, wenn diese Aufmärsche kommen und das für ganz toll halten, da kann man dann schon, und wir wissen ja, wie stark links geprägt das Land ist, da kann man schon von Hass auf das eigene Land sprechen. Deswegen würde ich sagen, das ist nicht nur das eine oder das andere. Es gibt schon tiefe die Volksvertreter, ein Teil von ihnen, Robert Habeck, kann mit Vaterlandsliebe nichts anfangen, kann mit Deutschland und dem Konzept Volk per se nichts anfangen. Der ist Minister in unserem Land und er kann mit dem Land per se nichts anfangen, mit dem Konzept eines Nationalstaates. Da kann man dann schon von Verachtung und Hass auf das eigene Land sprechen. Ich finde, das ist eigentlich nichts irgendwie, was da außerhalb der Norm erscheint. Man nimmt seine Verantwortung nicht so sehr ernst, was sie da sagt,
tun sollte, weil es ist halt wirklich eine sehr wichtige Rolle.
Klar, aber wenn du etwas nicht liebst, dann gibst du auch nicht Acht darauf. Wenn du etwas nicht liebst, dann kümmerst du dich nicht darum, dann denkst du nicht daran. Ja? Wenn du etwas wirklich liebst, dann ist es dein Wichtigstes, dich darum zu kümmern. Wer sein Land liebt, ja, oder wer, was weiß ich, sein Auto liebt, der gibt es zur Autowäsche, der poliert es. Wer sein Zimmer liebt, der hält es in Ordnung, der hält es sauber. Wer sein Land aber nicht liebt, wer es verachtet, nun, der hat das Ergebnis jetzt in Deutschland. Und das sehen wir, was hier passiert. An allen Ecken und Enden erodiert es, es fällt auseinander. Wir sehen es. Wir sehen Magdeburg und noch hunderte andere Dinge, Massenvergewaltigungen, Vergewaltiger, die mit Bewährungsstrafen rauskommen. Diese Urteile können nur von Leuten gesprochen werden, die tiefe Verachtung für das eigene Land und für die Menschen im eigenen Land haben. Das ist meine persönliche Meinung und meine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe.
Kommen wir zum nächsten Punkt. Bürokratie. Musk hat erklärt, dass er 25.000 plus Seiten Genehmigung für die Genehmigung der Tesla-Fabrik in Berlin einholen musste. Alle diese mussten ausgedruckt werden. Jede einzelne Seite musste gestempelt werden, plus es mussten Zusatzkopien angerichtet werden, wodurch dann am Ende mehr als eine LKW-Ladung nur voll mit Papieren ausgeliefert werden musste. Da lacht man halt, wenn man sich das anhört, aber in der Realität ist es halt ein sinnbildlicher Ausdruck davon, was falsch geht in der Bürokratie in Deutschland, in der Wirtschaft, das dazu führt, dass eben viele schlaue Köpfe, aber auch Unternehmen sagen, sie wollen raus aus dem Land, wenn du da wirklich 25.000 Seiten physisch hinbringen musst und dann halt eben, ich habe diese Stelle auch selber mitverfolgt, die Antwort von dem Amt ist, hey, wir müssen aber den Regeln folgen. Das sind halt so die Regeln, das sind die Gesetze, an die wir uns halten müssen, auch wenn wir das vielleicht nicht als effizient einstufen. Und Musk hat dann aufgeworfen, hey, wir müssen dann halt die Regeln ändern, weil diese halt teilweise veraltet sind. Und das ist ein Punkt, dem ich sehr, sehr stark zustimme. Ich glaube, es gibt viele Regeln und viele Gesetze in Deutschland, die ursprünglich wirklich auch vielleicht modern und einen Zweck hatten. Ich meine, wenn wir jetzt davon ausgehen, vor 30 Jahren oder 40 Jahren oder 50 Jahren, ich weiß gar nicht, ob das Gesetz so alt ist, aber sagen wir mal sehr lange her, wo noch nicht so weit alles war mit Digitalisierung, ein Gesetz dahingehend besteht, dass Genehmigungen dokumentiert müssen, sein müssen, in physischer Form, auf Papier, gestempelt, verifizierbar, dann ist das ja erstmal was Gutes, weil es gibt wahrscheinlich dann noch andere Länder, wo Genehmigungen dann vielleicht irgendwie einfach verbal oder das Ding ist gar nicht bestätigt, zu dem Zeitpunkt ausgehändigt werden und das dann nicht nachverfolgbar ist. Und dann hat man mindestens die Dokumente. Das ist dann vielleicht damals gut gewesen. Aber wenn man merkt, diese Regel führt jetzt mit der technologischen Weiterbildung des Landes dann zu Ineffizienz, dann sollte man halt diese Regeln ändern. Und das ist halt etwas, das fühlt sich immer so an. Ich weiß gar nicht, ob das auch nur einer einzelnen Partei zuzuordnen ist oder eher diesem gesamten Parteiensystem, wo überall nur Kompromisse gemacht werden müssen und so richtig sich kein Zahnrad drehen kann, außer man hat irgendwie vollkommen die Mehrheit im Bundestag. Das ist vielleicht eher ein strukturelles Problem mit Deutschland, was aber auch ein sehr, sehr wichtiges Problem ist, was gelöst werden muss. Ineffizienz in Bürokratie.
Ganz richtig. Und Kian, wir machen das jetzt. Es ist sehr gut, dass du gerade ein erstes Musk-Kommentar gebracht hast. Ich lese jetzt immer eins Weidel vor, du liest eins Musk vor und dann kommen wir da gut durch. Also Weidel sagte weiter im Interview, die AfD sieht sich selbst als konservativ-libertäre Partei, also Konservatismus muss ich ja nicht erzählen, das ist eher in Richtung traditionell gehend, alte Werte, bestehende Werte, die möglicherweise schon unsere Eltern oder unsere Großeltern getragen haben. Und libertär ist freiheitlich denkend, wenig staatlicher Eingriff, viel bürgerliche Freiheiten. Sie sagt weiterhin, die Bürger arbeiten zu lange für den Staat, die Steuerlast für die Bürger ist zu hoch, der Staat kümmert sich nicht um die Bildung, das Bildungssystem ist links, woke, sozialistisch. Ja, also mal von meiner Meinung ganz abgesehen, Fakt ist einfach Fakt. Laut Statistiken hat Deutschland, was Sozialabgaben und Einkommen angeht, die höchste Steuerlast weltweit, noch vor Belgien. Belgien und Deutschland hat sich da immer gebettelt, aber ich meine, aktuell liegt Deutschland wieder vorne. Wir wissen alle, wie hoch diese Belastung ist. Ja, und die Gehälter steigen nicht im selben Maße. Also ich denke, daran ist überhaupt gar nichts zu zweifeln, dass das faktisch ist, dass der Staat sich nicht um Bildung, das Bildungssystem kümmert und links woke ist. Das kann selber jetzt mal jeder für sich reflektieren. Ich möchte das gar nicht kommentieren. Macht euch da eure eigene Meinung daraus, wie ihr das seht. Und eine weitere Aussage von ihr ist, junge Leute stimmen für die AfD, weil sie ein funktionierendes Bildungssystem haben wollen. Die Unis sollen gute Bildung bereitstellen und keine Gender Studies. Ja, also sich um die 60 oder was, 70 verschiedenen Genders zu kümmern, sondern einfach schauen, dass die Leute in saubere Universitäten kommen, auf sichere Straßen kommen, dort eine gute Bildung bekommen, so wie das mal konservativ in damaligen Zeiten in Deutschland war, wo es noch gelaufen ist, wo uns die ganze Welt respektiert hat. Was sagt Musk?
Ich meine, Musk hat auf die Schulen bezogen geantwortet, dass es halt einfach bei Schulen darum gehen sollte, Kompetenzen zu vermitteln, Dinge, die nützlich sind im Leben, damit man produktiv ist, weil sonst, wenn es um Gender Studies geht, und da war auch ein bisschen verblüfft, als sie das ihm so erzählt hat, eben nur um eine, in Anführungsstrichen, so wie er das sagt, Propaganda-Institution handelt. Und er hat auch gesagt, dass in der westlichen Zivilisation aktuell eine linke Agenda vorangetrieben wird, auch in den USA. Und es ist leichter, ein Karrierekrimineller in den USA zu sein, als anderswo, wo es nicht so viel zu stehlen gibt. Das kam dann auch noch danach.
Wenn du siehst, Kian, wie viel Abgeordnete in den USA, nehmen wir da immer unsere geliebte Nancy Pelosi, ja, die, da haben sie mal ausgerechnet, ich glaube, die hat in ihrer gesamten Zeit als Abgeordnete hätte sie etwas über 1 Million oder 2 Millionen verdient, aber die ist hunderte Millionen schwer, ja, weil sie einfach die besten Börsenentscheidungen ever trifft. Es gibt ja den Nancy Pelosi-Tracker auch, ist ja alles schon ein Meme im Internet. Also wie gut und wie oft sie gut, die ältere Dame, gute Entscheidungen an der Börse trifft. Ja, warum? Weil die in den Hinterzimmern natürlich wissen, mit welchen Rüstungskonzernen die nächsten Aufträge gemacht werden. Beispielsweise jetzt in Los Angeles. Leute, schreibt es bitte mal rein. Das haben wir gar nicht besprochen. Das ist die Apokalypse. Also mein tiefes, tiefes Beileid, was dort in Los Angeles gerade abgeht, das ist wie Bilder aus der Hölle. Das ist unvorstellbar. Ja, und da wird natürlich jetzt auch massiv aufgebaut werden müssen. Was glaubst du denn, was passiert, wenn jetzt 10.000 Häuser bisher verbrannt sind? Ja, da werden Bauaufträge vergeben, und zwar gigantische Bauaufträge. Und wenn du natürlich als Abgeordneter weißt, an wen die vergeben werden, und das sind Aktiengesellschaften, und du kannst davor darin investieren, dann profitierst du durch Insiderhandel, der so in den USA ja nicht mal verboten ist.
Lass uns mal zum nächsten Punkt, Philipp, den Alice Weidel angesprochen hat. Den finde ich nämlich besonders interessant, weil der wurde heiß diskutiert, und zwar ging es um Adolf Hitler.
Wie immer. Es gibt kein Gespräch in Deutschland mit einer deutschen Person. Es gibt keines, wo nicht einfach Adolf Hitler immer irgendwie reingeschafft werden muss. Aber lesen wir es mal vor. Adolf Hitler hat als erstes die Redefreiheit abgeschafft und wäre ohne diesen Schritt nicht erfolgreich gewesen. Sie sagt das deshalb, weil sie einen Satz vorher sagte, der DEA, Digital Service Act der EU, ist eine demokratiefeindliche Einschränkung der Redefreiheit. Sie sagt also, was aktuell passiert, dass man nicht mehr sagen kann, was man will. Dass viele Deutsche ja auch sagen, hey, Vorsicht, wenn du was gegen den Habeck oder gegen den sagst, hagelt es gleich eine Anzeige, steht die Polizei vor deiner Haustüre. Das ist eine Einschränkung, zwar eine massive, der Redefreiheit. Und sie sagt, Adolf Hitler, der damalige Führer der NSDAP, der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, der Führer des Dritten Reichs, der hat die Redefreiheit abgeschafft und ist dadurch erst an die Macht gekommen. Und weiter sagt sie, Hitler war ein Kommunist und hat sich selbst als Sozialisten gesehen. Die Nationalsozialisten haben Unternehmen verstaatlicht. Hitler war kein Konservativer, er war das genaue Gegenteil. Er war nicht libertär. Er war Kommunist und Sozialist. Die AfD ist das genaue Gegenteil. Sie ist konservativ-libertär.
Das ist halt eine schwierige Aussage. Also erstmal zu der Aussage mit Redefreiheit, das stimmt absolut. Das kann man nachschauen am 28. Februar. Ich habe es gerade nebenbei mit der KI eingegeben. 1933 unterzeichnete Reichspräsident Hindenburg die Reichstagsbrandverordnung, die eben dann fast alle Bürgerrechte außer Kraft setzte und Hausdurchsuchungen willkürlich ermöglichte, Verhaftungen, Abschaffung der Pressefreiheit, man durfte gar nicht mehr darüber sprechen. Und vor allem, wer nicht mehr sprechen durfte damals, waren Juden. Und was auch interessant war, ist, dass eben damals sehr, sehr viele wohlhabende Juden sich nicht mehr dazu äußern durften und dann eben einfach, ja, verhaftet wurden und ihr wisst ja, wohin geschickt wurden, was absolut fatal war. hätte man damals nicht die Pressefreiheit abgeschaffen, dann wäre da viel mehr auch interner Konflikt noch in der Bevölkerung gewesen, weil es eben Gegenmeinungen gegeben hätte, die dann gesagt hätten, nein, das, was ihr da erzählt, das stimmt nicht. Und das hätten nicht alle Menschen sich so quasi in einen Sog ziehen lassen können. Zum Thema Kommunist. Ich muss sagen, für mich sind diese ganzen Begriffe, also Kommunist, das, dies, jenes, ich bin mir sicher, wir können alle uns darüber einig sein, dass Hitler ein sehr, sehr schlechter Mensch war. Ob er jetzt Kommunist, nicht Kommunist oder was auch immer war, ich habe so ein bisschen Recherche dazu gemacht. Also erstmal, Hitler selber hat wohl auch Kommunisten direkt und Sozialdemokraten verfolgt und ermordet. Und er hat die Unternehmen in Deutschland nicht direkt verstaatlicht, aber staatlich dirigiert. Es gab aber eben auch viele deutsche Privatunternehmen, die riesige Gewinne gemacht haben und diese Gewinne dann außerhalb des Nazi-Regimes dann auch behalten haben und danach auch. Also da gibt es ja auch Dramageschichten.
Kruppstahl beispielsweise, viele große Unternehmen, BMW, die Quandt-Familie, gibt es ganz viele, die heute auch noch sehr reich sind, die groß profitiert haben im Dritten Reich.
Genau, bei klassischem Kommunismus wäre das dann nicht der Fall gewesen. Ob er jetzt aber konservativ war oder libertär, das glaube ich nicht. Also ich glaube, er war weder irgendwie ganz krasser Kommunist noch irgendwie konservativ libertär. Das sind ja alles so erklärende Begriffe, sondern er war halt einfach das, was er war. Und das war keins von beiden. Und er hat halt auch oder vielleicht eine Mischung aus beidem zu gewissen Teilen, wo es dann reingepasst hat in dem, was er dann umsetzen wollte in Sachen Extremismus und extremem Nationalismus, der über Nationalismus hinausgeht. Deswegen, also ich weiß nicht, was sagst du zu dieser Aussage?
Also ich habe mir gesagt, ich habe dazu eine Meinung, ich sehe nicht, dass Hitler ein Kommunist war. Er hat die Kommunisten und die Bolschewiken in einem Vernichtungskampf der Wehrmacht gegen die Roten, also gegen die Rote Armee in Russland bekämpft. Das ist deswegen ein Vernichtungskrieg gewesen, weil er nicht ausgefochten wurde wie gegen die Franzosen, die Briten oder die Amerikaner, sondern da war quasi Zahn um Zahn, Auge um Auge, da wurde jeder gegenseitig vernichtet. Aber ich halte ihn definitiv für einen Sozialisten und ich halte die Partei auch für sozialistisch. Es geht eigentlich gar nicht klarer als, was ist denn die KPD, die Kommunistische Arbeiter, also die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands, ja? Die NSDAP, das ist die Nationalsozialistische Partei gewesen, es war die Nationalsozialistische Arbeiterpartei Deutschlands. Es geht quasi gar nicht sozialistischer im Namen. Und ich habe hier auch was gefunden, was man absolut hier nehmen kann als Quelle, wo man nicht sagen kann, dass die irgendwie im Verdacht stehen, pro-Nationalsozialismus zu sein. Und das ist die Jüdische Rundschau. Ja, das ist ein deutsches Magazin, die Jüdische Rundschau. Und hier in der Jüdischen Rundschau wird Folgendes geschrieben. Adolf Hitlers Weltanschauung wird bis heute als rechtsextrem eingestuft, doch das neu aufgelegte Buch von Dr. Dr. Rainer Zittelmann widerspricht dieser Einordnung. Die nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, wie viel mehr links braucht man eigentlich noch in seinem Namen, das schreiben die hier, war zu Beginn eine linke Prekaritätsbewegung und ein Sammelbecken besonders gegen Juden neiderfüllter und häufig gescheiterter Lebensläufe. Also gescheiterte Lebensläufe bei den Linken, haben wir sowas schon mal gesehen? Jo. Das haben auch die JR, also die Jüdische Rundschau, und ihr Herausgeber Dr. Raphael Korzenzecher schon in der Vergangenheit in klarer Übereinstimmung zu Dr. Zittelmann festgehalten. In, Zitat, Hitler, Selbstverständnis eines Revolutionärs, zeigt Zittelmann überzeugend, dass Hitler sich nicht als Rechter verstand, sondern als antikapitalistischer Revolutionär. Das ist das Gegenteil von einem Rechten. Der Konservative verachtete. Ich bezeichne mich selber als liberal-konservativen. Das heißt, ich wäre von Hitler verachtet worden, weil man uns ja auch gerne den Vorwurf macht, rechtsextrem zu sein. Diese akribische Analyse von Hitlers Reden und Schriften bietet sachlogische und gut nachvollziehbare Einsichten in die Denkweise des NS-Diktators. Also mal ganz kurz hier. Eine jüdische Zeitung in Deutschland schreibt ganz klar, dass sie selbst der Meinung ist und ihr Herausgeber, Dr. Raphael Korrenzecher, Herausgeber dieser Zeitung, sieht das auch so, dass Hitler ganz klar ein Linker war und damit ein Sozialist. Ich sage dir auch noch einen Punkt hier an, warum, wie du erkennen kannst, wie das heute umgedichtet wird. Linke sprechen immer von Nazis, nie von Nationalsozialisten. Warum machen sie das? Weil der Begriff Nazi das Wort Sozialist nicht beinhaltet. Weil sie wollen es gar nicht aussprechen. Sie sind ja selber Sozialisten. Deswegen wollen sie nicht sagen, die Nationalsozialisten, ja, weil es ihnen viel zu ähnlich ist. Und du siehst es heute an der Antifa. Es gibt doch keine extremistischere Vereinigung in Deutschland, die noch krasser andere Meinungen unterdrückt und Gewalt anwendet, um diese anderen Meinungen stillzuhalten, um die Leute zu diffamieren, um Leute fertig zu machen mit Gewaltanwendung. Das ist quasi die 1:1 Nachfolgeorganisation der SA, der Sturmabteilung im Dritten Reich, ist für mich heutzutage die Antifa.
Man muss halt sagen, also ich höre das und für mich ist halt, wie gesagt, immer noch ein Thema, weil da streiten sich die Geister. Andere sagen, oder in Recherchen findet man, dass Hitler sagt, er hat, oder es bezeichnet wird, dass Hitler den Begriff Sozialismus einfach ganz anders definiert hat, als so wie die anderen Sozialisten das ausgeführt haben, wo es also keine Gleichheitsvorstellung gab, sondern eher, dass seine Art von Sozialismusdefinition sich auf Rassenideologie und auf sein Führerprinzip bezogen hat. Und er gleichzeitig diese konservativ-libertären, er kann sie ja nicht gehasst haben, wenn er so eng mit Großindustrie und eben diesen konservativen Eliten zusammengearbeitet und sie halt auch reich gemacht hat. Also es ist irgendwas.
Ja, aber Kian, die hat er gebraucht, weißt du, er brauchte sie ja. Er wollte ja einen Krieg führen. Also du musst natürlich du kannst die Rüstungsleute und die Großindustriellen ja nicht ablehnen, wenn nachher die gesamte deutsche Wirtschaft auf Kriegsindustrie umgestellt wurde. Also schauen wir uns die Grünen an, die klüngeln ja genauso mit der Wirtschaft, aber halt anderen Wirtschaftszweigen. Ja, wer baut ihnen denn die Tausenden von Windenergieanlagen? Wer baut ihnen denn die Tausenden und Abertausenden Solarpanels? Ja, das sind doch alles sehr, sehr reiche Wirtschaftsleute. Das ist bloß ein anderer Zweig. Und Hitler hatte sich halt dem wirtschaftlichen Zweig angedient, der ihm wiederum geholfen hat, die Wehrmacht aufzubauen, die er brauchte, um den Krieg zu führen.
Genau, aber wenn er Sozialist per se nach der Definition, die es ja gibt, bla 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 gewesen wäre, dann hätte er es ja auch genauso gemacht, aber jetzt verstaatlicht komplett und hätte gar nicht zugelassen, dass irgendwelche konservativen Eliten super reich werden. Aber also worauf ich hinaus will, Hitler war Rassist, Hitler war Kriegsführer, Hitler war Anti-Mensch und hatte diese verrückte Rassenideologie. Das war er. Er war ein sehr, sehr schlechter Mensch und that's it. Warum muss man da irgendwie sich dann um die Begrifflichkeiten streiten? Ich fand es ein bisschen, mich hat es ein bisschen, muss ich sagen, dahingehend, weil das kam ja erst in Reaktion auf Elons Frage, weil Elon hat Alice Weidel gefragt, hey, wie sieht's aus? Es gibt Leute, die sind besorgt, dass ihr etwas damit zu tun habt. Und sie hat das dann quasi als Argument gebracht, um zu sagen, hey, nein, wir sind da ganz weit von entfernt. Aber ist dann nicht weiter drauf eingegangen. Da hätte ich mir vielleicht noch mehr einfach Inhalt auch gewünscht, außer zu sagen halt, wir nehmen den Begriff, wir schieben den Begriff zu der Person und sagen, wir haben nichts mit der Person zu tun. Klar, so kann man das Argument auch führen, aber da hätte ich mir einfach mehr Tiefe gewünscht. Aber ja, lass uns jetzt nicht darauf aufhängen, weil da streiten sich die Leute, wie gesagt, darum. Und das ist jetzt hier auch kein Geschichtsunterricht. Und wir können festhalten, dass Hitler ein sehr, sehr schlechter Mensch war. Aber ja, wie ging es weiter?
Nun, hat er Elon Musk, der ja wiederum von der deutschen Presse als Antisemit bezeichnet wurde, wir haben das ja vorher gelesen, hat sie dann direkt gefragt zu diesem Thema, wie steht sie zum Existenzrecht Israels? Und da hat sie Folgendes ausgesagt: Der Israel-Konflikt ist kompliziert und sie sieht aktuell keine Lösung. Sie hat es länger ausgeführt, hat gesagt, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, wie dieser Konflikt zu lösen ist, aber wir müssen die Existenz Israels beschützen. Aufgrund der derzeitigen pro-palästinensischen Demos kann ein Jude nicht mehr auf den Straßen laufen. Damit meint sie auf deutschen Straßen. Ich würde das, denke ich, ich spreche jetzt nur mal von meiner alten Heimat in Stuttgart. Auf der Königsstraße, wenn dort ein Mensch jüdischen Glaubens meinen würde, er würde seine Kippa dort tragen wollen und einmal die Königsstraße unten vom Hauptbahnhof oben bis zum Rote Bühlplatz durchzulaufen. Also das ist ungefähr so, wie wenn du meinst, in den Zoo zu gehen und in den Tigerkäfig reinzulaufen und dann zu meinen, du läufst 3-4 Mal an den hungrigen Tigern vorbei. Ich möchte das ganz bewusst so sagen, weil das wäre lebensgefährlich. Auf jeden Fall würde diese Person bespuckt werden, ins Gesicht geschlagen werden, getreten werden. Das würde ich so behaupten. Deswegen macht es auch keiner. Du siehst niemanden. Und ich weiß ja, ich habe ja einige jüdische Freunde in Stuttgart, die selber sagen, niemals würden die ihre Kippa tragen. Niemals, undenkbar. Machen sie nicht. Wenn sie in der Synagoge sind, ziehen sie sofort aus. Wenn sie rausgehen, draußen steht sowieso schon die Polizei, weil wir einfach wissen, was für ein gigantisches Potenzial wir haben aufgrund der ganzen Migranten, die wir hereingelassen haben, die eben in weiten Teilen, nicht alle, aber in weiten Teilen in der arabischen Welt dem Judentum sehr kritisch gegenüberstehen, wollen wir gar nicht besprechen, warum das so ist. Das ist halt einfach so. Und wir haben uns entschieden, diese Leute reinzulassen. Also ich finde das deswegen auch so krass merkwürdig.
Und nicht nur das, Philipp, ganz, ganz wichtig, weil das wurde in diesem Zusammenhang ja auch erwähnt. 57% der Flüchtlinge werfen die Pässe an der Grenze weg. Dann können sie ja nicht mehr abgeschoben werden, weil man gar nicht weiß, wer das ist und woher er kommt. Und auch hier sehen wir, die Welt berichtet darüber, 57% der Asylbewerber legen 2024 keine Ausweise vor. Also das stimmt, das ist verrückt. Und es ist verrückt, dass man das halt unter dem Deckmantel von wir wollen allen helfen und die Gesetze sind so, wie sie sind und wir folgen nur den Gesetzen dann halt zulässt, weil viele dieser Menschen einfach Menschen auch sind, die in ihrem eigenen Land entweder kriminell sind und man weiß es gar nicht. Man kann es ja gar nicht wissen. Du weißt gar nicht, wer das ist. Der hat gar keinen Namen, der hat sich jetzt einen neuen Namen ausgedacht. Natürlich kann der dann irgendwie neu anfangen, aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Man sollte schon wissen, wen man da reinlässt, damit man eben seiner Gesellschaft nicht schadet. Und das sollte das höchste Ziel sein, erstmal seiner eigenen Gesellschaft nicht zu schaden, bevor man versucht, Menschen zu helfen und dann unter diesem Deckmantel sich selber schadet. Und das ist ein wirklich wichtiger und fairer Punkt.
Absolut. Und wenn wir uns das hier mal nochmal ganz kurz vor Augen führen, es wird da auch immer wieder gesagt, die rechtsradikale, die nationalsozialistische AfD, die faschistische AfD und so weiter. Wir kennen das alles tausendfach genutzt, diese Fachbegriffe. Alice Weidel sagt hier ganz offiziell, neben dem scheinbar antisemitischen Musk, der das Gleiche wiederum bestätigt, beide sagen sie, die Existenz Israels und damit die Existenz der Semiten müssen geschützt werden. Das sagen sie hier. Ja? Wenn du dir das Parteiprogramm der AfD anschaust, oder sagen wir es mal anders, wenn du dir alle Parteiprogramme anschaust, dann gibt es eigentlich alle, sind pro Israel, bis auf eine. Da würde ich sagen, die stehen sehr kritisch, das ist die Linke, die Partei der Linken. Schauen wir uns an, wer ist auf diesen Protestbewegungen, neben den migrantischen Leuten, Palästinensern und anderen Arabern, wer tummelt sich dort? Sämtliche LGBTQ-Fabelwesen, die nicht mal einen Meter weit laufen könnten, wenn sie im Gazastreifen wären. Wenn der Gazastreifen noch so wäre wie vor dem großen Anschlag in Israel, und du glaubst, dass dann da irgendwelche Hundemasken tragende, keine Ahnung, Bondage-Leder tragende Fabelwesen rumlaufen würden, die würden sie erschlagen dort. Faktisch, ja, da lege ich mich fest, die würden erschlagen werden. Und diese Leute wiederum verbünden sich jetzt mit der ganzen politischen Linken, mit der Antifa und bilden eben diesen großen Block, der demonstrieren geht gegen Israel. Deswegen ist das eine unheilige Allianz, weil, wenn wir mal ehrlich sind, in diesen Ländern, da wollen die nichts von LGBTQ wissen, aber rein gar nichts. Und gerade diese zwei Paare, diese zwei Allianzen tun sich zusammen, um wiederum gegen Israel vorzugehen. Das sind nicht Leute der AfD. Sind wir da mal einig? Ja? Das sind keine glatzköpfigen Nazis, die auf den Demos mit den Palästinensern gegen Israel protestieren.
Ja, und dann ging das Gespräch nach, ich glaube, so 40 Minuten auf einmal in Richtung Mars und Weltraumbesiedlung. Und Alice Weidel hat angefangen, Musk-Fragen zu stellen. Und der dann vor sich hingeredet, was er denn vorhat und warum er es für wichtig empfindet, dass die Menschheit in den Weltraum geht und dass man sich ja sonst als Existenz auslöschen könnte und so weiter. Da ging es sehr ausführlich drum. Ich muss sagen, ich hätte mich mehr gefreut, wenn es da mehr noch um Deutschland gegangen wäre, weil das für mich gar nicht, also für mich war gar nicht der Spotlight nur die AfD oder Alice Weidel, sondern eher, hey, was passiert in Deutschland? Was für Probleme gibt es in Deutschland? Können da mal auch andere Personen drüber nachdenken, dass das wirklich relevant ist und dass das wirklich von außen hin auch betrachtet lächerlich aussieht und dass es dann in Richtung Mars so lange ging. Aber ich fand es auch ironisch irgendwo, weil wenn das halt wirklich gestimmt hat, dass 150 Beamte der EU sich das angeschaut haben und dann sich da 40 Minuten Mars-Diskussionen anhören mussten, dann ist es halt lustig, dass die dann da mit ihren, weiß ich nicht, Notizblöcken sitzen und sich denken, ey, was reden die da gerade?
Ja, ganz, ganz richtig. Und wenn wir uns jetzt mal die Reaktion anschauen, was ist danach passiert? Ich meine, seitdem ging das rauf und runter durch die Medien. Man hat sich über unterschiedlichste Dinge, man hat sich natürlich, ganz klar, Deutschland erstmal hört Adolf Hitler, da ist sowieso wieder, da gehen die Bombensirenen an, da ist Panik, oh mein Gott, er wurde wieder erwähnt, er ist wieder hier. Und da ging es dann erstmal, Alice Weidel wurde ja auch in anderen Interviews, wie konnte sie ihn nur Kommunisten nennen und Deutungshoheit kehren? Da siehst du, warum es so wichtig ist in Deutschland, weil natürlich, es gibt nichts Schlimmeres als für ein links geprägtes Establishment, wenn ihre auf die Rechten projiziertes Feindbild der Satan der Zeit, Adolf Hitler, größter Satan aller Zeiten, wenn der wiederum als Nationalsozialist, wie sie sich selber bezeichnet haben, in der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, ja, wenn das wiederum von Alice Weidel, ich sag mal ein Spotlight, das von der Jüdischen Rundschau so bestätigt wird, in die andere Richtung gescheint wird. Das war ein großes Thema. Dann haben wir beispielsweise FDP-Politiker Wolfgang Kubicki. Er sagte, Meinungsfreiheit lebt davon, dass Meinungen ausgetauscht werden. Wenn wir, wie ich heute lese, 150 Beamte der Europäischen Union haben, die eine Diskussion von Elon Musk und Frau Weidel beobachten sollen, dann haben wir ein Demokratieproblem. Es ist nicht Aufgabe des Staates, die Diskussion von Menschen, egal wo auch immer, im Fernsehen oder auf Social Media zu beobachten und solange sie nicht gegen Gesetze verstoßen, zu hinterfragen. Ganz richtig. Ich applaudiere hier Herrn Kubicki zu. Absolut richtig. Was hier passiert, ist genau das Gegenteil von einem demokratischen Vorgang. Es ist demokratiefeindlich, was hier passiert.
Ich fand's interessant, Philipp. Es gab eine Theorie bei der Tagesschau und die will ich einmal erwähnen, weil ich kann die zwar nachvollziehen, aber ich habe das Gefühl, die ist nicht wirklich durchdacht. Und zwar sagen viele, hey, Musk, dem ist Deutschland komplett egal. Der hat einfach nur seine eigenen wirtschaftlichen Interessen im Kopf, was ich, wie gesagt, nachvollziehen kann. Er ist Unternehmer, er ist nicht Papst. Ich weiß nicht, von wem dieses Zitat kommt, aber das ist auf jeden Fall der Fall. Und die Tagesschau hat zum Beispiel geschrieben, es geht ums Business. Aber für Musk geht es nicht nur um Ideologie, sondern immer auch ums Geschäft, sagt Elliot. Musk ist ein internationaler Unternehmer. Seine Interessen enden nicht an irgendwelchen Staatsgrenzen. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bot er diese Woche an, das Land mit Satellitentechnologie für sicheres Internet zu versorgen. Ein potenzieller Milliardendeal und nach dazu einer, der dem geplanten Satellitenkonsortium der EU Konkurrenz macht. Da muss ich halt so sagen, also das ist jetzt wirklich nur meine Meinung. Und klar, ich bin mir ziemlich sicher, dass es ihm auch um Business geht. Er ist, wie gesagt, Geschäftsmann. Aber ich glaube, wenn er nur ans Business denken würde, dann würde er wahrscheinlich eher nicht Werbung für die AfD, die Partei, wo er dann in Probleme gerät, wo er dann geframed wird, wo er dann sich Feinde macht, bewerben, sondern er würde halt einfach die CDU bewerben, weil wenn wir aktuell uns zum Beispiel, wir müssen uns gar nicht die Wahlumfragen anschauen, weil da wissen wir alle, ist die CDU ganz vorne, aber wir können uns ja zum Beispiel Polymarket, den Prediction-Marktplatz anschauen. Wer wird der nächste Kanzler in Deutschland? Und auf Polymarket, wo die Leute mit ihrem Geld setzen, ist und war auch vorher schon die Chance, dass Friedrich Merz der nächste Kanzler wird, bei 90%. Das heißt, wenn es ihm wirklich nur ums Business gehen würde, warum würde er dann nicht einfach Friedrich Merz bewerben, ihm quasi helfen, auf das sichere Pferd setzen und dafür sorgen, dass er gute Business-Kontakte hat, sich keine Feinde macht, nicht unnötig Hetze kriegt? Das ist halt der Punkt, also überlegt mal wirklich einfach aus eurer eigenen Sicht, warum? Warum sollte er dann diesen Weg gehen, wo er weiß vorher schon, das wird Gegenwind kriegen?
Das ist ein super valides Argument und er könnte sich bejubeln lassen, weil eines sage ich euch, niemals wären die Medien auch nur halb so krass dagegen vorgegangen, wenn der Elon Musk gesagt hätte, ich möchte ein Gespräch mit Friedrich Merz, so wie Friedrich Merz auch, wir können es mal einblenden, schon ein Gespräch mit Bill Gates hatte, dem anderen Tech-Milliardär, kein Problem, keiner redet darüber. Ja, es wäre überhaupt kein Problem gewesen. Er wählt eigentlich den Weg des krassen Widerstandes, weil er der Meinung ist, ich nehme ihm das auch ab, es ist seine persönliche Meinung, er meint, die AfD ist alternativlos für Deutschland. Wenn wir uns jetzt auch mal eine weitere Reaktion anschauen, ich würde da gerne wieder die Jüdische Rundschau nehmen, weil sie halt einfach, da kann mir keiner kommen und irgendwie erzählen, die haben die oder die Agenda. Die Jüdische Rundschau schreibt auf X, auf ihrem X-Account, entgegen der Aussagen nicht weniger von der woken, grün-linken Regierung als Alibi missbrauchter jüdischer Funktionäre ist eine Koalition mit der AfD auch eine Chance, das jüdische Leben wieder risikofrei möglich und sicher zu machen, sowie die bereits eingetragene Abwanderung der Juden aus Deutschland zu stoppen. Was hören wir denn da? Es gibt auch eine wachsende Zahl jüdischer Menschen, die eine Beteiligung der AfD an der Regierung für die einzige Möglichkeit halten, die gegenwärtige Verunmöglichung eines offenen jüdischen Lebens umzukehren. Nochmal ganz kurz für die ganzen Hohlpratzen hier. Die AfD ist doch scheinbar die antisemitische Partei, erzählen uns die Ampelpolitiker, während gleichzeitig die jüdische Rundschau, die eine Vertretung des jüdischen Lebens in Deutschland ist, die deren Zeitung ist, sagt, dass das scheinbar die einzige Chance wäre, damit Juden überhaupt wieder frei und risikofrei, ohne angegriffen werden zu müssen, wenn man sie erkennt, auf deutschen Straßen rumlaufen könnten. Jetzt frage ich nur eine Frage an die Leute, die ganz kritisch denken. Glaubt ihr, dass wenn die denken würden, dass die AfD wirklich antisemitisch ist, dass sie dann so einen Kommentar abgeben? Ich glaube nicht.
Pass auf, ich glaube an dieser Stelle, man darf auch nicht naiv sein. Jeder Mensch, vor allem auch ein Elon Musk, hat seine eigenen Interessen. Deswegen sage ich auch, genauso wie beispielsweise Alice Weidel von der AfD ihre eigenen Interessen hat, wie andere AfD-Mitglieder ihre eigenen Interessen haben und diese Personen dann auch berechtigterweise kritisiert werden. Ich sage am Ende des Tages, ich fand es gut, dass die Probleme von Deutschland auf internationale Bühne angesprochen wurden. Und ich bin der Meinung, dass dieses Ereignis vor allem eine Sache gezeigt hat, und zwar sie hat gezeigt, wer hier antidemokratisch ist und wer am lautstärksten dagegen brüllt. Weil dieses, man muss aber einen Faktenchecker direkt noch dazu holen, der muss ständig unterbrechen und der muss ja die Gegenseite aufwerfen, das muss nicht sein. Dieser Faktenchecker kann auch seine Fakten checken und auf dem gleichen Medium öffentlich zur Verfügung stellen. Und die Menschen können sich das dann durchlesen, nachdem sie zugehört haben. Also man muss die Person auch aussprechen lassen, man muss sie auch ausreden lassen. Und dann kann man sie doch am Ende auch korrigieren. Und man kann auch dann am Ende nochmal gegenargumentieren. Und man hat doch auch genauso große Medien, wenn nicht sogar viel größere. Also das, was in der Tagesschau jeden Tag passiert, hat doch viel mehr Reichweite. Und ich glaube, in der Tagesschau oder in den ÖRR, öffentlich-rechtlichen Medien, da gab es auch Statistiken dazu, wie unterrepräsentiert die AfD oder Alice Weidel mit der Prozentzahl, die sie ja laut Umfragen haben, im Vergleich zu anderen Parteien ist. Es geht hier auch gar nicht um Fairness oder nicht Fairness, sondern einfach darum, dass man wirklich versteht, okay, Deutschland hat Probleme, die müssen gelöst werden und okay, es gibt Menschen, die das aussprechen und es gibt Menschen, die dagegen sind, dass Leute überhaupt aussprechen können, was sie denken und sich dann auf irgendwelchen Meinungen festklammern. Und das ist halt das, was ich schade finde. Ich glaube am Ende des Tages, oder das kann ich mir persönlich vorstellen, auch wieder meine Meinung, dass es vielleicht einfach auch der Fall ist, dass Elon Musk, und wir haben ja gesehen, wie viel Druck die EU auf X auch vorher gemacht hat und auf seine ganzen anderen Unternehmen, dass er einfach gemerkt hat, hey, vielleicht, wenn das so weitergeht, wenn irgendwie eine nicht-AfD besetzte Regierung oder wenn die AfD nicht genug Stimmen hat, da an die Macht kommt und wie gesagt, Deutschland ist EU, also in der EU ist Deutschland wahrscheinlich der wichtigste Contributor, dass er dann die Sorge hatte, dass ihm halt ein Strich durch die Rechnung gemacht wird oder halt eben solche Strafanzahlungen aufgedrückt werden und wenn er halt da Leute bekräftigt, die dem dann nicht so gesinnt sind, dass es ihm auch besser tut. Das mag auch vollkommen so sein. Am Ende des Tages finde ich aber, und das ist das Wichtigste, man sollte Politiker, und das ist auch hier wichtig, weil die AfD hat auch Punkte, die wirtschaftlich vor allem Sinn machen, wie ich finde persönlich. Sie hat aber auch Punkte oder vor allem auch Personen in der Partei, wo ich sagen würde, weiß ich nicht, ob ich diese Personen regieren lassen würde. Aber das Gleiche ist eben bei den anderen Parteien und das gleiche Wahlprogramm und jeder kann erzählen, er rettet die Welt. Am Ende muss man halt wirklich darauf schauen, was machen die Politiker. Also was ist das Resultat der Handlungen und dann wirklich nur basierend darauf entscheiden. Und da muss man halt wirklich einfach sagen, wenn man sich einfach nur anschaut, was die Ampel in den letzten Jahren gemacht hat. Gar nicht, was sie geredet haben, gar nicht. Auch dieser Deckmantel und wie sympathisch ja der Robert Habeck ist. Nein, guckt euch an, was hat der Robert Habeck gemacht? Genau, was hat er gemacht? Was ist unter seiner Aufsicht passiert? Was ist mit den Wirtschaftsdaten? Was ist mit den Menschen? Was ist mit dem Wohlbefinden? Und nur danach sollte man eigentlich agieren, weil, wie gesagt, die Politiker sind dafür da, damit das Land und die Gesellschaft in einem guten Ausmaß funktioniert und für nichts anderes. Nicht für irgendwelche eigenen Gedanken, eigenen Ideen und Dinge, für die sie keiner gewählt hat, sondern wirklich einfach nur dafür, dass du in einem Land gut leben kannst und dich entfalten kannst und Freiheit hast. Und genau, das sind meine Worte dazu.
Jo, gut gesprochen, Kian. Ich denke, damit haben wir viel abgedeckt. Wie immer, Leute, wir geben hier keine Wahlempfehlung raus. Ihr wählt nachher, was ihr für richtig haltet. Das ist der einzige Weg, das ist der demokratische Weg. Ihr wählt, was ihr für richtig haltet. Und das wird nachher Konsequenzen geben. Und diese Konsequenzen müssen wir alle tragen. So ist das Leben nun mal. Deswegen ist Eigenverantwortung und Selbstverantwortung so wichtig. Ich fand, das war ein spannendes Thema heute. Schreibt uns gerne in die Kommentare mal rein, ob ihr das auch gut fandet. Wenn ihr das als Mehrwert empfunden habt, teilt gerne unser Video. Macht es bekannter. Jo, Kian, das wäre es eigentlich von meiner Seite aus. Wir werden uns in wenigen Tagen widersprechen, dann mit einem weiteren. Hast du noch ein Thema?
Moment, ich wollte noch eine Sache machen, die ich jetzt, ich schiebe sie jetzt einfach ans Ende. Die, die es jetzt wirklich bis hier bis zum Ende anhören, die sind jetzt die Hossentopf-OGs. Und zwar will ich die eine Seite vom Buch heute mal vorlesen. Ich habe es hier in der Hand. Und zwar
Sehr gut.
11. Januar
Ich habe es
von
auch
Philipp
gerade bei
Hopf.
mir da
Du
liegen.
kannst nicht nach den Sternen greifen, wenn du denkst, der Himmel ist die Grenze. Handball ist ein Sport, der uns viel zeigen kann. Der Sport ist schnell, man lernt, Entscheidungen in Sekundenbruchteilen zu fällen. Er wird antizipativ ausgeführt, man muss auf dem Spielfeld vorausdenken. Es geht ruppig zu, man setzt sich in harten Situationen durch. Und gerade den Torhütern sagt man eine positive Verrücktheit nach, denn wer lässt sich schon freiwillig aus kurzem Abstand mit einem 120 Quadratmeter schnellen Lederball bewerfen? Andreas Wolf gehört zu den erfolgreichsten Handballtorhütern der Welt. Mit seinem Motto, du kannst nicht nach den Sternen greifen, wenn du denkst, der Himmel ist die Grenze, gewann er den Supercup, den DHB-Pokal, den EHF-Pokal, die Europameisterschaft, bei den Olympischen Spielen, wurde zweimal Deutschlands Handballer des Jahres und bei der Europameisterschaft 2024 als bester Keeper des Turniers ins All-Star-Team gewählt. Also denk daran, wenn du nach den Sternen greifst, the sky is not the limit.
So ist es. Schön vorgelesen. Ich habe es auch bei mir, Leute. Ich lese jeden Tag genauso die Tagesstimme, die Tagesgeschichte weiter durch. Jeden Tag einen Schritt. Wir gehen das alle zusammen. Und ich danke auch ganz, ganz vielen Zuschreibern hier, die uns sagen, wie toll sie das Ganze finden, wie sehr es ihnen schon hilft. Macht jeden Tag weiter, Leute. Und wenn ihr auch mal einen Tag auslasst, halb so wild, gebt nicht auf, immer weitermachen. Jo, ich wünsche euch allen auch ein wunderschönes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao.
Bis dann.